Jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes während seines Lebens tatsächlich zufriedenstellt, wird von allen groben und auch feinen materiellen Bedingungen befreit. Von allen materiellen Erscheinungsweisen der Natur befreit, erlangt er unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit. Ja, bitte lasst uns doch kurz nochmal den Text wiederholen. Jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes während seines Lebens tatsächlich zufriedenstellt, wird von allen großen und groben und feinen materiellen Bedingungen befreit. So von allen materiellen Erscheinungsweisen der Natur befreit, erlangt eine solche Person unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit. Das ist eigentlich ein schöner Text auch für das Seminar von Bora Shiromani. Hier heißt es, wenn man Krishna tatsächlich zufriedenstellt, erhebt er einen in den Bereich, der über den Schalten und Walten der Erscheinungsweisen liegt. Erläuterung. Im vorangegangenen Vers ist erklärt worden, dass man alle Lebewesen mit Duldsamkeit, Barmherzigkeit, Freundschaft und Gleichmut behandeln soll. Durch solch ein Verhalten erfreut man die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wenn der Herr zufrieden ist, wird der Gottgeweihte sogleich von allen materiellen Bedingungen frei. Das ist interessant. Wir können Krishna auch erfreuen durch reifen zwischenmenschlichen Umgang. Wie wurde es gesagt? Im vorangegangenen Vers, wie so ein Umgang auf zwischenmenschlicher Ebene aussehen kann, wenn er von der spirituellen Ebene ausgeführt wird. Das heißt hier, der Herr ist mit seinen Geweihten sehr zufrieden, wenn der Geweihte andere Menschen mit Duldsamkeit, Barmherzigkeit, Freundschaft und Gleichmut begrüßt. Und, lasst uns andere Menschen dulden, ihnen mit Mitgefühl gegenübertreten, dass wir eine freundschaftliche Haltung ihnen gegenüber einnehmen und auch gleichmütig sind von ihren Ups und Downs, also nicht gleich so in Anspruch genommen werden. So kann man also Krishna zufriedenstellen. Durch solches Verhalten erfreut man die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wenn der Herr zufrieden ist, ja, dann wird der Gottgeweihte sogleich von allen materiellen Bedingungen frei. Der Herr bestätigt dies ja in der Bhagavad Gita. Jemand, der sich aufrichtig und ernsthaft in meinem Dienst betätigt, wird sogleich auf der transzendentalen Stufe verankert, wo er unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit genießen kann. Jeder in der materiellen Welt kämpft schwer, um glücklich zu leben. Unglückseligerweise wissen die Menschen aber nicht, wie sie dies erreichen können. Atheisten glauben nicht an Gott und gewiss erfreuen sie ihn nicht. Hier heißt es eindeutig, dass jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes erfreut, zugleich die spirituelle Ebene erreicht und unbegrenztes spirituelles Leben genießt. Vom materiellen Dasein frei zu werden, bedeutet vom Einfluss der materiellen Natur frei zu werden. Das Wort Samprasane, das in diesem Vers benutzt wird, bedeutet zufrieden. Wir sollen so handeln, dass der Herr mit unserem Tun zufrieden ist. Man sollte nicht mit dem Ziel handeln, sich selbst zu befriedigen. Natürlich wird der Gottgeweihte von selbst zufrieden, wenn der Herr zufrieden ist. Das ist ja das Geheimnis des Bhakti-Yoga-Pfades. Außerhalb vom Bhakti-Yoga versucht jeder, sich selbst zu befriedigen. Niemand versucht, den Herrn zu befriedigen. Kamis versuchen, auf grobe Weise ihre Sinne zu befriedigen. Doch sogar diejenigen, die auf die Ebene von Wissen erhoben sind, versuchen in einer verfeinerten Form sich selbst zu befriedigen. Ich würde vielleicht hier auch sagen, nur eigenständige Bemühungen zu ihrer Zufriedenstellung zu unternehmen. Kamis versuchen, sich durch Sinnesfreude zu befriedigen, und Jnanis versuchen, sich durch feinstoffliche Tätigkeiten oder gedankliche Spekulation und die Vorstellung, sie seien Gott, zu befriedigen. Yogis versuchen ebenfalls, sich selbst zu befriedigen, indem sie glauben, sie könnten verschiedene mystische Vollkommenheiten erreichen. Nur Gottgeweihte versuchen, die höchste Persönlichkeit Gottes zu befriedigen. Der Vorgang der Selbsterkenntnis, den die Gottgeweihten anwenden, unterscheidet sich natürlich vollständig von den Methoden der Kamis, Jnanis oder auch der Yogis. Alle anderen versuchen, selbst zufrieden zu werden, wohingegen der Gottgeweihte nur versucht, den Herrn zu erfreuen. Der hingebungsvolle Vorgang unterscheidet sich in jeder Hinsicht von allen anderen, indem der Gottgeweihte handelt, um den Herrn dadurch zu erfreuen, dass er seine Sinne in den liebevollen Dienst des Herrn stellt. So erreicht der Gottgeweihte augenblicklich die transzendentale Ebene und genießt unbegrenztes spirituelles Leben. Der Text noch einmal von heute Morgen. Samprasane Bhagavati Purusha Prakritir Gunai Vimukto Jivanir Mukto Brahmaneva Namritchati. Jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes während seines Lebens tatsächlich zufriedenstellt, wird von allen groben und auch feinen materiellen Bedingungen befreit. So von allen materiellen Erscheinungsweisen der Natur befreit, erlangt er unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit. Der Punkt, den dieser Text macht, ist sehr leicht theoretisch zu verstehen, aber für einen Menschen, der noch in seinem Ego verfangen ist, sehr schwierig in der Praxis anzuwenden. Gestern hatten manche von uns das Seminar Materielle Wünsche überwinden besucht, und in dem Seminar wurde von den Teilnehmern erarbeitet, dass eigentlich materielle Wünsche nur sehr schwierig, also eigentlich eine Frustration hinterlassen. Wenn man sie versucht zu erfüllen und sie nicht erfüllen kann, ist man enttäuscht und geknickt im Inneren. Aber auch dann, wenn man die materiellen Wünsche erfüllen kann, dann ist eigentlich das Problem fast noch größer als im ersten Modell. Man hat danach nämlich doppelt so viel Arbeit, weil die materiellen Wünsche inzwischen gestärkt sind durch die Erfüllung und doppelt so stark nach Befriedigung lechzen. Und dann muss man also doppelt so stark an die Kandare ran und dafür arbeiten und so weiter. Und dann, ja, wenn sie dann frustriert sind, die materiellen Wünsche, dann ist man auch wieder geknickt, ach, es hat nicht geklappt. Oder wenn man sie erfüllt hat, sind sie viermal so stark und man muss wieder stärker. Also so kommt man in so einen Kreislauf herein, der so ein hohles Gefühl einfach hinterlässt, von entweder Frustration oder Gier, dass man also stärker Wünsche hat. So, hier, die Bhakti-Yoga ist es eigentlich, das ist der einzige Yoga-Pfad, wo man versucht, dagegen etwas zu machen. Der Kami versucht auf möglichst religiöse Art und Weise in diesen Strom der materiellen Sinnbefriedigung einzutauchen, indem er solche sinnlichen Tätigkeiten vermeidet, die ihm einfach sofort schlechtes Karma bescheren. Ich habe gerade mit Tribhuvanath Prabhu gesprochen, einem Devotee, der in Afrika predigt. Und der dort einen guten Kami kennengelernt hat. Kami klingt bei uns so abfällig, aber das ist eigentlich eine ziemlich lobpreisende Sache. Es war ein Doktor, der eine Arbeit gemacht hatte. Der hatte von 200 Schulmädchen untersucht, in unterschiedlichen Provinzen Afrikas, und hatte festgestellt, es war eine Großuntersuchung, dass von den Schulmädchen, die über 15 Jahre alt sind, also die eine geschlechtliche Reife erlangt haben, bereits 196 von jeweils 200, es waren immer Gruppen von 200, AIDS-positiv sind. Stell dir das mal vor, und das ist afrikanischer AIDS, das ist nicht so ein Watte-AIDS von Schweizer AIDS, der ist natürlich auch ganz schön. Die sind also total fies, diese AIDS-Sachen, die afrikanischen, die gehen richtig zur Sache, und zwar gleich nach 2 Jahren tagelt man völlig ab und geht dann nach 4 Jahren so ins Todesbett rein. So, das hat also unglaublich zugenommen, weil die Menschen so wenig religiöse, also die sind so ungestüm in ihren geschlechtlichen Verlangen, dass das also umgreift. Und man jetzt nach einer Erhebung festgestellt, nach 15 Jahren wird 50% der amerikanischen Bevölkerung tot sein. Da kann man dann leicht Land erwerben. Also ich will es nicht komisch sagen, ich will es nur sagen, Tod heißt, da werden Landflächen ausgerodet werden. So, der Arzt hat gemerkt, das ist ja schlechtes, das ist ja sehr schlecht. Also hier sich auch, also hier muss man jetzt ja libertär leben, sonst kriegt man das auch. Und so, und hat sich dann die Frage gestellt, Bobo hat mir das erklärt, was macht wohl die Ursache dafür sein, dass die Natur so stark wirkt, dass eine solche, so etwas Unvorstellbares da eintritt. Und hat schließlich festgestellt, er müsse sich mal mit den Prinzipien der Natur, den zugrunde liegenden Regeln des Dharmas auseinandersetzen und so ins Krishna-Bewusstsein eingehen. Also nicht gleich ins Krishna-Bewusstsein, aber so angefangen, religiös zu werden. So ein Kami versteht, ich muss dieses schlechte Karma vermeiden, um selber um zu genießen. Ich muss das mal ein bisschen auf die Reihe kriegen, diese Schwimmfolgen zu vermeiden. Aber auch der Kami wird unter dem eben gezeichneten Geiste der Sinnbefriedigung leiden müssen, auch wenn er es religiös macht. So der Jnani sublimiert das. Davon sprach auch Freud, von der Sublimation, also dass man nicht so hart leiden muss. Der Jnani, nun davon sprach Freud nicht, geht auf die feinstoffliche Ebene und der genießt einfach als Sinnesobjekte, sagen wir mal, Themen und Wissensgebiete, die er erschlüsselt, in die er also auf feinstoffliche Weise eindringt und sie versteht und eruiert und auskundschaftet. Auf diese Weise versucht der Kami, der Jnani, das Problem der Sinnbefriedigung zu stoppen. Ich habe mal in der westlichen Zivilisation für mich selber eine Erhebung unter den Philosophiestudenten gemacht. Wenn man das Philosophiestudium anfängt, ist es meistens so, dass man sehr enthusiastisch und knackfrisch in Kant reinrauscht und in diese Philosophen. Aber nach einer gewissen Zeit, gerade am Ende des Philosophiestudiums, leiden die Philosophiestudenten unglaublich. Viele geben das Studium auf, weil das so eine unglaubliche Qual ist, in diese Philosophen einzudringen. Das ist so, es wird, nachdem man es ein paar Mal gemacht hat, zu einer solchen, Teufelsqual, sich mit diesen komplexen Gedanken auseinanderzugehen. Hare Krishna. Yogis leiden auch, weil die alle bereit, immer wieder sich selbst in den Mittelpunkt stellen und selber versuchen, sich selbst zu befriedigen, wie der Text hier sagt. Aber merken nach einer gewissen Zeit, dass da Leid auf dem Wege ist, der sie also irgendwie abkassiert. So, der Devotee versucht, aus diesem Versuch das Problem des Lebens zu lösen, indem er einfach mal anfängt, Krishna zufriedenzustellen. Fragt euch mal in eurem Leben, inwieweit habt ihr Krishna, werdet ihr Krishna heute zufriedenstellen? Das kann man sich morgens mal vornehmen. Ich denke, wir sollten heute mal einen Versuch machen, zumindest nur, weil wenn wir schwach sind und einfach nicht von dem alten, klebrigen Ego-Paradigma loskommen, was vielen so geht. Lass uns versuchen, eine Minute Krishna zufriedenzustellen. Auf diese Weise etwas zu tun. Was könnte das sein? Wie könnten wir im Ferienlager Krishna zufriedenstellen? Was sind da für Ideen da? Also, wir suchen jetzt nach Modellen, wo wir wirklich nicht uns selber zufriedenstellen.
Also so, du hast ja gesagt, dass man Krishna auch zufriedenstellen kann, wenn man den Mitmenschen mit auf Duldsamkeit und Freundschaft mit einer Haltung der Wertschätzung, also der Gäste des Vergnügens,
ja,
begegnet und sie irgendwie gleichwertig versucht zu behandeln oder ihnen begegnet.
Ja.
Also ich sehe das auch so ein bisschen für mich als Krishna-Dienst. Also,
ja.
Das ist irgendwie auch eine Lebensaufgabe.
Eine Lebensaufgabe, ja. Sogar, ja.
Und ich denke, wenn wir das, wenn man so an sich arbeitet und das versucht und sich das wünscht, bin ich der Meinung, dass es wirklich auch gelingen kann.
Ja, ja.
Nicht immer, es gibt Tage, die sind schwieriger. Aber
ja, klar.
Trotzdem, ich glaube, auch im Ferienlager ist das irgendwie möglich.
Ja. Sehr interessant, nicht? Ich glaube, wir haben es verstanden, nicht? Manchmal, weil wir viele Stimmen sammeln wollen. Wie hier, Gorishomini, du hattest dich gemeldet.
Wenigstens eine Runde für Krishna zu schenken.
Eine Runde für Krishna zu schenken. Wenigstens eine. Ja.
Es ist schon sehr schwierig, Krishna zufriedenzustellen, aber allein die Bemühung, diesen Weg hier zu praktizieren, dass wir hier am Ferienlager sind,
ja,
dass wir überhaupt den Weg des Krishna-Bewusstseins machen, ich glaube, da stellen wir Krishna schon ganz zufrieden.
Ja.
Einfach anfangen.
Also heute willst du dann eine, wie würde das praktisch bei dir aussehen, die einfach da sein. Okay, für mich ist es einfach, ich werde heute einfach da sein an diesem Tag und auf diese Weise versuchen, Krishna zu bringen. Ich glaube, das ist deine Aussage, weil du sagst, allein das stellt schon Krishna zu bringen.
Ja.
Überhaupt den Weg gehen, also der macht einfach weiter bei dir. Gut, schön. Ja.
Ich glaube, es ist so eine große Barmherzigkeit für mich, zumindest, dass Sabuja hier ist,
ja,
weil man für mich bei den seltenen Tempel bin und vielleicht kann man da helfen, auch einmal zu kaufen oder so.
Ja, vielleicht, oder wirst du das machen? Wir sind hier Pragmatiker. Also,
ja, irgendwas Praktisches.
Heute willst du irgendwas Praktisches für den Lady machen. Ja. Interessante Frage, nicht? Ja.
Einen kleinen Werbeblock einschalten. Wer morgen was Praktisches für Krishna tun, der kann mir helfen, für die Dekoration für das Freitagsfest Steine für Krishna zu schleppen.
Stein schleppen, also das ist doch gut. Da sind schon die Steinschleppen. Ja.
Komm schon.
Heute etwas nur für Krishna zu tun. Ja.
Blumen oder Räucherstäbchen für Krishna opfern.
Blumen oder Räucherstäbchen zur Transformation. Ja.
Dienst zu sein, Devotees machen.
Dienst zu sein, Devotees machen. Vorliebe. Seine Devotees zufriedenstellen. Ich habe festgestellt in meinem Leben, das ist also sehr wirksam, die Devotees zufriedenstellen. Also das ist unglaublich wirksam. Krishna ist so angehaftet an seine Devotees, kann ich sagen. Da muss man einfach was tun für die. Wilhelm.
Tun Sie das Gebet auf? Ich bete Tulsi ein Gebet.
Ich bete Tulsi ein Gebet heute. Ja. Ihr könnt euch mal darüber nachdenken, was man so alles machen kann, um Krishna zufriedenzustellen. Ich möchte euch heute eine recht einfache Vorlesung geben. Das hat Gründe. Und wir wollen unsere Beziehung zu Krishna wiederherstellen und fragen uns, wie wir das tun können. Heute möchte ich sehr gerne euch ein bisschen in die Vergangenheit zurücknehmen, in die Zeit von Chaitanya Mahaprabhu und Lord Nityananda, die vor jetzt ungefähr 520 Jahren oder 510 Jahren so, 510 näher dran, das Krishna-Bewusstsein verbreiteten im Krishna-Bewusstsein, im Bengalen, und die dabei die Menschen mit Krishna in Verbindung setzen sollten. Die gingen morgens, wenn es noch nicht so heiß war, los in der frühen Morgensonne, also wenn sie gerade hochgingen, und haben dann gepredigt. Und ich möchte euch gerne von Bhaktivinoda Thakur einmal vorlesen, wie das geschah. Also stellt euch bitte einmal die palmbestandene bengalische Tiefebene vor. Sind grüne Reisfelder überall, Lehmhütten und ein Zug von Chaitanya Mahaprabhu, Devotees, tanzt über die Straßen hinweg. Chaitanya Mahaprabhu tanzt wie der personifizierte Liebesgott allen voran. Ja. Sämtliche Symptome der Ekstase werden in ihm sichtbar. Zum Beispiel ekstatisches Liebesweinen. Und die Devotees werden unglaublich begeistert. Sie kommen unglaublich rein. Das ist ungefähr der Rahmen, in dem das, was ich euch jetzt vorlese, verstanden werden will. Wenn die rot färbende Morgensonne ganz langsam im Osten aufgeht, dann wacht Sri Gauranga, das Juwel unter den Brahmanas, auf und er nimmt seine Devotees in die Dörfer, die Navadvip umgeben. Tatai, tatai, so erklingen die Bedangas. Die Kartels spielen rechtzeitig, sind also im Takt. Sri Gaurangas goldene Form schwingt elegant hin und her. In seiner göttlichen Liebe ist er ganz erfüllt und seine Fußglöckchen, die Nuparas, die klingen an seinen Füßen. Mukunda, Madhava, Yadava und Hari, jeder soll chanten, chantet. Füllt eure Münder auf mit den heiligen Namen des Herrn. Oh, ihr habt eure Nächte wieder verpennt. Verschlafen. Oh, ihr habt eure Nächte wieder verschlafen. Völlig in illusorischen Schlaf eingetaucht. Und was macht ihr normalerweise am Tag? Ihr dekoriert einfach eure Körper. Erinnert euch vielleicht noch an Damodar gestern von dieser doch sehr liebenswürdigen Pippi Langstrumpf, die da sich da Körper dekorierte. Ihr habt doch diese seltene menschliche Geburt erlangt. Was macht ihr denn da? Ist euch ganz gleichgültig, was ihr hier geschenkt bekommen habt? Verehrt jetzt den Sohn von Yashoda, Yashodananda, Krishna. Zur Zeit des Todes wird euch, wenn ihr Krishna nicht verehrt, einfach nur Scham erfüllen. Oh weia, werdet ihr sagen. Mit jedem Aufgehen und jedem Untergehen der Sonne geht ein Tag vorbei und ist immer endgültig verloren. Warum seid ihr immer noch Müßiggänger? Warum verehrt ihr nicht den Herrn im Herzen? Versteht bitte die Essenz dieses vergänglichen Lebens. Eines Tages wird alles vorbei sein. Es ist mit so vielen Gefahren gefüllt und so vielen Niederlagen. Ihr solltet jetzt ernsthaft einmal Zuflucht suchen bei den Heiligen Namen und das zu eurer eigenen Lebensaufgabe machen. Trinkt den reinen Nektar des Krishna-Namens. Es ist das Leben und die Seele und hat auch Bhakti-Vinod völlig zufriedengestellt. Es gibt ja nichts außer dem Heiligen Namen in den 14 Welten zu erstreben. Weil der Heilige Name, weil Krishna den Wunsch hat, die Aktivitäten der Lebewesen zu segnen, sind die Heiligen Namen zu dieser weltlichen Ebene heruntergekommen. Sie scheinen wie die Sonne im Himmel des Herzens und vernichten die Dunkelheit der Unwissenheit. Wir können also analysieren, dass Chaitanya Mahaprabhus Predigen relativ einfach war. Relativ einfach. Er stellte einfach fest, wir sind nur für kurze Zeit hier. Unsere physischen Körper sind vergänglich und sollten jetzt nicht dekoriert werden. Mit Ehrentiteln vielleicht und mit Schmuckstücken und Kleidungsstücken und so weiter. Das war sein einfaches Predigen. Das geht so schnell vorbei. Wer würde den Körper eines Toten jetzt richtig herrichten? Das ist eine Verdrängungspolitik, das zu machen. Und in den Vorarbeiten zu dem Buch Tod, das Tod zum Leben, habe ich mich mit amerikanischen Bestattungsritualen auseinandersetzen müssen. Und das ist so, dass die amerikanische Kultur sehr auf den Werten des schöneren Lebens, des schnelleren Lebens, des erfüllteren materiellen Lebens beruht, ausschließlich fast, und sehr wenig Spiritualität aufweist. Ich spreche jetzt von der Allgemeinheit. Nicht? Und der Tod ist für sie so ein unerträglicher Zerstörer ihrer Lebensethik vom schönen, schnellen, erfolgreichen Leben, dass sie ihn eigentlich in ihrer Rechnung nicht haben können. Und deswegen Verdrängen kommt sehr schön und deutlich in der Bestattungsethik zum Vorschein. Ein Toter wird also so schön hergerichtet, das glaubt man nicht. Das normale Bestattungsritual sieht so aus: Alle Freunde kommen und der Tote sitzt dann durchdreht an einem Stuhl gehalten, die sind nicht sichtbar, da und lächelt. Und ist eigentlich, sieht vitaler aus als im Leben. Also ruhig im Backen und hat so die Hand so mit dem Weinglas nach vorne und sitzt da und man ist überhaupt nicht abstoßend, sondern eher anziehend, wie er aussieht. Und das kann man richtig machen mit Format Hydrid und so, nicht? Und dann nimmt das gar nicht zur Kenntnis. Das ist richtig, das ist richtig eine Ethik. Also das muss so gemacht werden. Das ist die letzte Ehre, die man dem Toten erweist, das so zu machen. In den spirituell ausgerichteten Kulturen ist es so, dass man tatsächlich über den Tod meditiert. Zum Beispiel beim Buddhismus, das machen wir jetzt nicht so krass. Wenn ein Mönch mal so ein bisschen lustvoll wird und sich so ein bisschen verschaut und einfach sein Gelübde brechen will, dann sagt er, komm mit zu mir in den Keller. Nicht, und dann, nicht da im Keller, sondern eine wunderschöne Frau, so hergerichtet. Und dann ist der Decker an und snackt, die nackten Schultern sind da so ein Ausstellungsstück. Und dann fängt der Abt an, so langsam vor den Mönchen die Decke runterzuziehen, um die verschiedenen anziehenden Rundungen ihres Körpers zu entblößen. Nicht? Und, aber statt dass der wird ganz so, was jetzt? Aber dann sieht er plötzlich ein Skelett. Und verliert so, das ist so, wie die damit umgehen. Nicht? Also ganz anders als der Amerikaner. Nicht? Es geht darum, hier den Tod zu nutzen, die Vergänglichkeit aufzuweisen des physischen Daseins, sodass man sein Dasein mit sinnerfüllenden Tätigkeiten beschäftigt. Tut mir leid für diese buddhistische, es kommt nicht in Krishnas Tempel vor, also kann ich euch versichern. Aber ich wollte nur sagen, es gibt eine andere Einstellung dazu. Worauf es mich ankommt, Lord Chaitanya benutzt diesen Punkt und sagt, wir sind nur vorübergehend da. Wir haben nur kurze Zeit hier, uns aufzuhalten. Nutzt es, und was ist ein Sadhana? Was tut man denn im Chaitanya Bhakti? Nun, man füllt seinen Mund mit den Namen Gottes. Und das ist Lord Chaitanya Mahaprabhus Anliegen, dass wir also chanten. Und ich möchte heute Nachmittag gerne ein Japa-Seminar geben, was uns helfen soll, unser Japa-Chanten zu intensivieren, sodass wir tatsächlich eine Freude daran finden, Krishna auf der Zunge zu schmecken, Krishna auf der Zunge und auch im Herzen tanzen zu sehen. Das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben auf diese Stufe kommen, denn eigentlich ist das unser Vorgang. Mehr hat Lord Chaitanya nicht. Es ist ganz einfach. Spirituelles Leben ist nicht sehr schwer. Es ist einfach, einzutauchen in die Gegenwart Gottes, während wir hier leben. Und Krishna ist am ehesten sichtbar in seinem heiligen Namen. Ich möchte euch noch ein zweites Lied. Diese Lieder sind Straßenlieder, wenn ihr so wollt. Das singt man heute immer noch in Bengalen. Am Morgen gibt es so Partys, Sankirtan-Partys von Haushältern und so weiter. Die gehen durch die bengalischen Dörfer, das habe ich schon gesehen, und singen dann dieses Lied. Nicht, dekoriert lieber heute nicht eure Körper, benutzt nicht diesen amerikanischen Ethos, also das wird nicht gesungen. Nicht, schmückt nicht euer materielles Leben aus, sondern füllt eure Münder mit den heiligen Namen Gottes. Das ist ein einfaches Predigen. Ich glaube, wenn wir das so hören, dann denken wir, naja, mein Leben ist aber ganz schön kompliziert. Also, selbst wenn ich chante, werde ich immer abgelenkt und so weiter. Wenn das der Fall ist, und ich muss euch wirklich sagen, mein Leben ist da auch keine Ausnahme. Ich muss auch durch viele Dinge durchgehen in meinem Leben, die mich eigentlich ablenken vom ganz glückseligen und einfachen 24 Stunden am Tag chanten. Muss man vielleicht anfangen, sein Leben so zu planen, dass man ein bisschen einfacher lebt, ein bisschen und so weiter. Man kann da etwas tun in seinem Leben. Und ich möchte gerne im Japa-Workshop darüber sprechen, wie wir einfach erfüllter chanten können und unser Chanten vergolden können, sodass wir es einfach, sodass wir mehr Freude daran finden. Lord Chaitanya Mahaprabhu, das Logik ist einfach. Wenn du zu Gott kommen willst, musst du zu Gott kommen. Wenn du zu Krishna kommen willst, musst du zu Krishna kommen. Und es gibt, Krishna ist in der einen Form sehr schwer zu erreichen, die transzendentale Form Krishnas. Deshalb der, glaube ich, beabsichtigt uns darauf hinzuweisen, wie sollen wir gleich Kontakt zu Krishna so direkt aufnehmen und ihn so zufriedenstellen. Aber er hat eine Form, in der er sehr leicht zugänglich ist. Das ist der heilige Name. Diese beiden Formen sind eigentlich identisch miteinander. Ich möchte jetzt mal sagen, wie Lord Chaitanya seine Leute direkt anging. Also die Leute, zu denen er predigt. Jeder chantet, dreimal, chantet Radha Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu tanzen durch den ganzen Arbeitweg und unterweisen alle. O Brüder und Schwestern, nehmt den heiligen Namen von Radha Krishna. Ihr seid völlig nutzlos unter die Kontrolle von Maya geraten. Manchmal seid ihr oben auf dem Maya-Ozean und manchmal versinkt ihr im Maya-Ozean von Glück und Leid. Euer Leben ist ein einziges entweder auf den Wellen reiten oder ertrinken. Also im Norddeutsch würde man sagen, dieses ewige Auf und Ab dieses Lebens, der, wo man mal glücklich ist und mal unglücklich ist. Das habt ihr bestimmt schon im Ferienlager auch gemerkt. Ihr seid auch hier im Ozean. Manchmal ist man glücklich und manchmal ist man, haben wir da drei Läuse über die Leber gelaufen. So fasst Lord Chaitanya das ganze materielle Leben zusammen als ein ständiges Auf und Ab von Glück und Leid. Ein Reiten auf den Wellen. So. Aber er sagt, es ist völlig unnütz. Und er sagt, wenn ihr doch nur einmal euch erinnern könntet, ich daran, dass ich bin der Diener Krishnas, dann gibt es keine Leiden mehr. Dann werdet ihr nämlich anfangen, den Krishna-Nama zu chanten. Dein Körper wird in Ekstase erzittern und Tränen werden vor deinen Augen laufen. Lord Chaitanya macht hier also den Punkt, richtig chanten sollte man in der Meditation. Ich bin ein Diener Krishnas. Ich will Krishna zufriedenstellen. Wenn ihr das nur einmal machen würdet, würdet ihr in Ekstase erfallen. Bhaktivinoda Thakur sagt, O Bruder und Schwester, ich flehe dich an, chante bitte den Krishna-Namen mit den Vaishnavas. Du wirst sehen, wie in einer Sekunde alle Gefahren wegflüchten. Haribol, fertig das Lied, Radha Krishna Bol endet hiermit. Ganz einfach, simpel. Ich bin ein Diener Krishnas. Und ich lobpreise den Herrn. Haribol. In der Gemeinschaft mit den Devotees. Und so weiter. Keine großartigen mentalen Gymnastik, bitte. Ganz einfach werden. Dann geht es sehr schnell. Es gibt ein Lied, und damit möchte ich meine sehr einfache Vorlesung heute einfach beenden. Ein Lied von Lord Chaitanya, von Krishna. Einst hatte Satya Bhama unter der Anleitung von Narada Muni ein Vrata gemacht. Vrata sind solche Gelübde, die man sich auflegt, um die Sinne ein bisschen einzuschränken und ein bisschen mehr sich für spirituelles Leben einzusetzen. Das Vrata von Satya Bhama ging, soweit ich mich erinnern kann, 24 Tage lang. Aber das hatte sie wirklich sich in sehr einfache Kleidung begeben, sehr einfach gegessen, war jeden Tag zu einem Feueropfer von Narada Muni erschienen. Sie, die liebste Königin von Krishna ist. So, am Ende des großen Vratas sagte sie zu Narada Muni, ich bin so zufrieden mit dir, ich möchte dich entlohnen. Narada Muni antwortete, was kann ich denn von dir bekommen? Alles, sagte Satya Bhama, einfach alles. Alles, fragte Narada Muni, auch das Wertvollste von ihr. Ja, ich bin ab nichts in dieser Welt mehr. Ich bin halt das weiter ausgeführt. Ich bin so glücklich. Sagte Narada Muni, dann will ich Krishna von dir haben. Krishna? Ja, du hast es versprochen. Du willst mir alles geben. Doch nicht Krishna. Alles hast du gesagt. Also auch Krishna. Ist doch dein Ehemann, oder? Ja, aber wer kann seinen Ehemann weggeben? Jemand, der ein Versprechen gegeben hat, alles zu geben. Hare Krishna. Wunderbar. Es gibt auch heute wahrscheinlich Überreste. So, Sadhguru musste Krishna dann informieren, ich habe ein unvernünftiges Versprechen gegeben und Narada Muni hat das ausgenutzt und jetzt müsstest du mit ihm gehen. Ja, sagte Krishna, ich bin einfach vergeben worden, also muss ich das wohl machen. Und ging also ganz in der Haltung, ein Diener seiner Devotis zu sein, mit Narada Muni wechseln. Nun, mit diesem Krishna ging Krishna auch in seinem Vilas Vigraha, das ist seinen verschiedenen Erweiterungen in Dwaraka weg. Krishna hat sich in Dwaraka, in seiner Stadt, in 16.108 Formen erweitert. Diese 16.108 Formen hatten Gemeinschaft mit den 16.108 Prinzessinnen. Da gab es so viele Paläste wie Prinzessinnen und Krishna war überall gegenwärtig tat unabhängig von den anderen Formen ganz individuelle Aktivitäten in seinem Familienkreise. Und all diese Formen nun verließen die Paläste, womit die Paläste leer wurden wie eine Wüste. Und hat Krishna also so mitgenommen. Nach einiger Zeit wurde es unerträglich für die ganzen Königinnen von Dwaraka. So lässt es sich einfach nicht mehr weiterleben. Wir müssen irgendwie Krishna zurückkehren. Und sie schickten nach Narada Muni, Narada Muni kam an, es wurde eine große Versammlung gehalten und während der Versammlung wurde gesagt, Narada Muni ein Angebot gemacht. Wir geben dir so viel Reichtümer, wie du brauchst, wie Krishnas Gewicht ist. Wir wiegen Krishnas Gewicht mit Juwelen und Diamanten auf und Schmuckringen. Bist du dann zufrieden? Ja, sagte Narada Muni. Da werden wir aber eine große Waage brauchen. Da wurde also schnell eine große Waage arrangiert. Krishna setzte sich hin und dann fingen die Königin an, ihre Schmuckstücke wegzunehmen. 16.108. Aber ganz gleich, wie viele Schmuckstücke sie auftragen. Krishnas Bartseite blieb unten. Das waren richtig gewaltige Gewichte, Tonnengewichte, möchte ich mal annehmen, die da an Schmuck aufgeladen oder tut Entschärmungs Kammer ist nichts dagegen an Goldschmuck und so weiter, was da drin ist. Das war wohl immer mehr, aber nicht einmal bewegte sich die Waagschale auf der Schale. Das war also schlimm. Was sollen wir denn jetzt machen? Die taten alle Schätze rauf von Wahlkapaz, aber Krishna blieb sitzen und strahlt. Da kam ein Sadhu, ein großer Devoti von Krishna vorbei, ein Asket, sagte, räumt die Dinge weg, die Schätze weg. Die Schätze wurden weggeräumt von der Waagschale und nahm ein einfaches Tulasi-Blättchen, was Krishna sehr lieb ist, und schrieb darauf mit Sandelholztaste einen Namen. Krishna. Und der Sepp legte diesen Namen auf das andere Ende der Waagschale. Und alle Anwesenden sahen, wie plötzlich Krishna sich vom Boden löste, die Krishna-Waagschale mit Krishna gab, sich vom Boden löste. Und die absolute Manomillimeter, falls das ein deutsches Wort ist, also der Zeiger war auf das Manomillimeter genau, ihr wisst, was ich meine, aber vielleicht ist es das falsche Wort, zeigt er an, dass die Gewichte genau identisch waren. Krishna und sein Name sind gleich. Und so kam Krishna wieder zurück in die Paläste mit dieser Erkenntnis. Eine Geschichte, die Devotees immer wieder meditativ vor Augen sich nehmen, bevor sie zu chanten anfangen. Aber zu erkennen, wie Krishna und sein Name gleich ist, darüber werden wir im Japa-Workshop sprechen und arbeiten. Das werde ich heute nicht machen. Ich wollte heute Morgen nichts erklären. Ich möchte hier nur sagen, spirituelles Leben ist einfach. Liebe Jungs und Mädchens, also so würde man nicht sagen, geschätzte Zuhörerschaft, gebildete und ungebildete, reich und arme, gestresste und gelangweilte, wo immer ihr euch aufhält in eurem Leben, spirituelles Leben, ganz einfach. Wir müssen nur ein bisschen einfacher werden. Nur, ja. Und Krishna wird uns dabei helfen, wenn wir uns an seine barmherzigste Form wenden, nämlich den Heiligen Namen. Aber um den Heiligen Namen zu chanten, ist eine Kultur notwendig, die Kultur des Heiligen Namens. Gut, hier möchte ich enden. Gemerkt, es ist eine Vorbereitungsvorlesung gewesen, den Japa-Workshop. Habt ihr irgendwelche Fragen?
Man mag sich fragen, wenn Chaitanya Mahaprabhu so einfach predigt, also wir sind nur kurz hier, um diesen Körper zu isolieren, und der Heilige Name ist das Einzige, was wir brauchen. Dann mag man sich fragen, warum gibt es Prabhupada zu finden?
Prabhupada hat gesagt, einmal die ganze Philosophie ist dazu bestimmt, einen Menschen zu chanten, der das Hare Krishna Mantra zu bewegen. Er sagte, das ist die Intention, weswegen er schreibt, und das ist die Intention der gesamten vedischen Schöpfung. Es geht nur darum. Viele von unseren Acharyas haben sich auf der letzten Phase ihres Lebens zurückgezogen und nur noch gechantet. Und auch viele Gottbrüder von Srila Prabhupada, die nicht bis zum Ende gepredigt haben, haben einfach, wenn sie alt werden, dann ist klar, dann verriegeln die sich und chanten. Beenden so ihr Leben. Das ist klar in der Tradition, der Name Gottes sich damit zu erfüllen. Aber klar, weil wir so kompliziert sind, müssen wir abgeholt werden, wo wir sind. Ich hatte gestern eine überwältigende Lektion von unseren Kindern bekommen. Kinder sind so große Gurus zum Teil, Lehrmeister. Ich war also den ganzen Morgen aufgeregt auf den Zeitpunkt, wo die Kinder kommen, weil als ein, ich sag mal, wir hatten einfach, wir machen das jedes Ferienlager, dass wir ein bisschen einfach den Kindern was erzählen, nur für die Kinder, weil es wichtig ist für Kinder, sich eingebunden zu fühlen in die gesamte Gemeinschaft. Und die Älteren, die Bodhis, gehören nun mal zur Gemeinschaft dazu, und deswegen, da muss so ein Austausch sein, damit sie sich wohlfühlen und ihr Leben auch sich vorstellen können, Krishna-Bewusstsein. Und so, gestern, die Kinder sind für mich die schwierigste Zuhörerschaft, weil es sind welche sind, die ich sonst nie habe. Und die Herausforderung ist für einen Prediger, dass du die Ebene triffst, wo die sind. Also die Spatial Intelligence, die räumliche Intelligenz, wo Bilder drin existieren, Muster, was immer du vermittelst, möchtest du es gut, wenn du dem den Gewand von Bildern geben kannst, die die sich vorstellen können, die in ihnen aufgehen, in Farben, Formen und die sich danach bewegen in ihrem Herzen. Und so kann man Kinder erreichen. Und Sachin und Swami auch, ich denke auch noch in Bildern, ich bin da irgendwie immer drauf, auf der Ebene. Das ist andere Denken in logisch abstrakten Konstrukten, die sie auch in Formeln ausdrücken können und so weiter. Und auch logisch abstrakten philosophischen Begriffen, aber Kindern ja nicht. Und so musste man das also finden, diese Kommunikationsebene. Und dann sprechen. So gibt es auch in den Vedas die unterschiedlichen Kommunikationsebenen. Die umständlichsten Kommunikationsebenen. Die, wo es Tage braucht, um einen philosophischen Gedankengang zu verstehen. Aber letztendlich wollen die dann die Verbindung herstellen und über diese Brücke dann den Heiligen Namen laufen lassen. Das ist doch meine Logik, warum denn nicht gleich zum Heiligen Namen? Wenn man schon so weiß, wo das an... Man hat ja schon Vertrauen und man weiß ja, wo das Ganze drauf rausgeht. Also dann chatte ich doch gleich.
Warum
verehre ich dann die Deities? Damit du eine Beziehung zu Krishnas persönlicher Form herstellst. Aber jetzt kommt die Überraschung. Krishna ist identisch mit den Deities. Wenn du, es gibt, Bhakti Vinod Thakur formuliert das sehr schön. Ich habe es in einem meiner vielen Bücher aufgeklebt. Ich kenne es aber auswendig. Wenn du chantest, dann hast du es mit einer spirituellen, ganz sogar spirituellen Dimension zu tun, die du jetzt kontaktest. Diese Dimension kann aber nur von dir verstanden werden, wenn du ebenfalls auf der spirituellen Ebene bist. Wenn du auf der materiellen Ebene bist, ist es nicht möglich für dich, den Heiligen Namen zu verstehen. Und zu, wenn du jetzt weiter chantest und die Ebenen langsam wechselst, auch dazu ist der ganze Lebenswandel nötig, kannst du plötzlich verstehen, wie der Heilige Name völlig identisch mit der Form Gottes ist. Dann kriegt der Heilige Name die gleichen Attribute wie eine Person, nämlich persönliche Eigenschaften. Nämlich wenn wir an Schrishtikarte zum Beispiel denken, fällt uns sofort seine große Höflichkeit und sein Zurückhalten ist ein minimales Wesen, ist ein persönliches Attribut oder was es gibt. So, das wirst du sehen, Krishnas Attribute. Und wahrnehmen und dann bewegt sich Krishna plötzlich im Lila. So, damit wir kommen aber, wir verstehen schon mal Krishnas Form, indem wir die Deities sehen, sodass wir vorbereitet werden auf diese Verwirklichung, den Krishna in seiner Form dann zu sehen. Das ist unglaublich tief, das Chant. Wenn man da so richtig reingeht, das ist aber überall im spirituellen Leben, wenn man irgendwo reingeht, dann öffnet sich der ganze Palast plötzlich der spirituellen Wirklichkeit. Aber es ist am einfachsten in diesem Palast durch diese immer geöffnete Hintertür des Heiligen Namens zu kommen. Schwer durch Philosophie, schwer durch disziplinierten Sadhana, schwer durch die Techniken des Raganuga Bhaktis und so weiter und so fort dahin zu kommen. Es ist oder die Techniken des Smaranams. Am besten kommt man durch diese Tür des Heiligen Namens. Und deswegen hat Lord Chaitanya überhaupt keine Zeit verloren, sondern ist gleich da reingegangen.
Ist es möglich, kurz etwas über Radha Nuga Bhakti zu sagen?
Radha Nuga Bhakti ist eine Form des Bhakti, zu denen wir alle einmal kommen werden, wenn wir das ist der Bhakti, der spontan aus dem Herzen kommt. Raga ist Zuneigung, die nicht überlegt, die nicht gesteuert ist, die sich einfach vom Herzen löst und zu Krishna wandert. Und sehr, sehr schnell. Prabhupada hat uns so gesagt, wie wir dahin kommen. Er sagte, wenn wir die Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins ausführen, zuerst mit einer gewissen Disziplin, dann werden wir diese Tätigkeiten auf spontane Art und Weise ausüben. Er hat besonders die fünf Tätigkeiten genannt, die man sowohl auf der nicht spontanen, der Ebene, wo man durch Disziplin motiviert ist, ausführt, als auch auf der Stufe der spontanen Tätigkeit. Das sind eigentlich alle Dinge, die wir tun, beruhen sich auf diese fünf Tätigkeiten. Selbst so ein Morgenprogramm und was immer wir machen, hat diese fünf Tätigkeiten, die auf der nicht spontanen und auf der spontanen Tätigkeit also eben ausgeführt wird, zu Krishna getan werden. Die hat er gepredigt. Was ist das? Chanten, das Bhagavad am Hören und Besprechen, Gemeinschaft mit richtigen Devotees, dann den Deity verehren und dann an einem heiligen Ort sein. Oder sich an Gedanken meditativ dahin zu versetzen. Das machen wir. So Prabhupada sagt, es ist am Anfang, tut man es so wie ein Klavierspieler, der Klavier spielt. Der macht das nach diesen Noten und es ist ein bisschen verkrampft und er hat nicht so den Fluss. Und nach einer gewissen Zeit tanzen seine Finger über die Klaviertastatur, dass es so eine Freude ist. Das ist die einzige klassische Musik, die ich richtig gerne spielen kann. Flohwalzer. Heißt das? Spontan. Ohne Überlegung. Kommt direkt aus dem Herzen. Damodha zum Beispiel war gestern sehr gut drauf bei der Reinkarnationsshow. Ich kenne ihn ja jetzt schon lange. Da war in seinem Herzen dieses ganze Leid des Kreislaufs von Geburt und Toten. Und als man so zuschaute, war das so tief im Herzen drin, war die Sache. Und also ich weiß nicht, ob es euch auch so gerne, oh ja, nee, nicht auch wieder, immer wieder geboren werden und sterben. Das muss doch mal ein Ende nehmen. Wenn du mit einem Devotee zusammenkommst, der wirklich tiefe Anziehung zu Krishna hat, wo das wirklich im Herzen drin ist, dann wird man auch so angezogen zu Krishna und sagt, das mache ich auch, das will ich jetzt auch. Wir sollten alle in unserem spirituellen Leben wissen, dass wir uns bemühen sollten, zu dieser spontanen Anziehung zu kommen, indem wir jetzt einfach ein bisschen die Noten üben. In der Kunst gibt es so die Meinung, ich kann auch ein Künstler werden. Wenn Picasso das kann, so verrückt rumzukritzeln, dann kann ich das ja auch machen. Und dann nimmt man so ein spritzt man mit Farbe hin und irgendwie ist das dann abstrakte Kunst. Aber meistens ist das nicht wirklich gut, was man da macht. Die abstrakten Leute, die sind zum Teil sehr, die haben gelernt, wie sie das Innere nach außen bringen können. Aber es gibt natürlich auch solche, wo das sofort so klappt.
Theo. Du hast gerade das Beispiel von Picasso und dem Künstler gesagt.
Ja.
Es ist entscheidend, wenn man durch die Hintertür versucht, gewisse Dimensionen zu versprengen. dass man sagt, okay, ich chante den heiligen Namen, aber fehlt da nicht was. Also ich denke mir, es ist ein bisschen wie mit Picasso, wenn man versucht, ein großer Künstler zu sein.
Ja.
Und imitiert im Prinzip die abstrakte Kunst, hat aber das Ganze drumherum gar nicht gewirkt.
Ja. Dann könnte es nicht sein wie beim Künstlerfach, Theo, dass also jetzt nur das Chanten uns nicht helfen kann. Man muss die ganze Kultur da haben, wie so ein Künstler, der wirklich, das ist nicht so einfach, von innen hier nach außen das zu bewegen. Da muss man so ein bisschen das Ganze so. Also, ja, es stimmt, es gibt eine Chant-Kultur. Es gibt eine Chant-Kultur, wo man die einzelnen Aspekte nicht überspringen kann. Zum Beispiel, also man muss richtig chanten. Das Chanten wirkt erst auf der zweiten Stufe, die man erreichen muss. Es gibt drei Stufen. Keine Angst, ist nicht wahnsinnig kompliziert. Das werden wir heute Abend oder heute Nachmittag dran nehmen. Drei Stufen. Die Nama-Parat-Stufe, die Nama-Vasa-Stufe und die Shuddha-Nama-Stufe. Und erst auf der zweiten Stufe, wo man bestimmte Spielregeln einhalten muss, um dorthin zu kommen, da offenbart sich der Heilige Name und fängt an zu wirken. In meiner einfachen Fantasie sehe ich das immer so an. Es gibt so, wenn man so im Auto steht, das Auto kann fahren, aber du musst wissen, wo du da drauf drückst und so weiter, damit das wird. Die ganze Potenz ist da im Auto. Wir haben so ein silbernes Auto, das kann sehr schnell fahren. Da ist die ganze Potenz da, aber du musst halt wissen, wie du das Ding anwerfst, was mir also nicht bekannt ist, wie es geht. Ich habe schon mal auf zugeschaut, aber noch nie gemacht selber. Das ist so ist es auch beim Chanten. Du musst wissen, wie du den auf die zweite Stufe kommst, damit der Heilige Name losfährt. Und da werden wir heute auf der Chapa, beim Chapa-Workshop drüber alles erarbeiten. Du bist herzlich eingeladen. Natürlich, also jeder ist herzlich eingeladen. Schön.